Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für diesen Sonntag steht in Lukas 23 ab Vers 13. Wir haben die Worte vorhin schon im Zusammenhang gehört. Ich lese uns nochmal die Verse 13 bis 25. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt wurde, und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Jesus Christus, bitte gib uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Es ist schon eine merkwürdige Szene hier im Palast des römischen Statthalters, ausgerechnet dieser Römer, der höchste Römer im Land, ausgerechnet Pilatus, stellt Jesu Unschuld fest. Die Mitglieder des Hohen Rats waren da noch zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Sie befanden Jesus für schuldig, schuldig der Gotteslästerung, schuldig der Selbstanmaßung. Wie konnte man nur behaupten, der von Gott gesandte Retter und Weltenrichter zu sein? Wie konnte das dieser Jesus behaupten, der Christus, der Menschensohn, ja der Sohn Gottes zu sein? Das ging doch gar nicht. Was für eine Frechheit. Und so schleppten sie Jesus zu dem römischen Statthalter. Pilatus soll ihr Urteil bestätigen. Nur dieser verhasste Römer, er konnte die Todesstrafe verhängen, und auf Gotteslästerung, da steht die Todesstrafe. Doch wie würden sie Pilatus dazu bringen? Am ehesten, wenn sie ihre religiösen Anklagepunkte mit politischen verbanden. Dieser Mann hetzt das Volk auf. Er sagt: Gebt dem Kaiser keine Steuern. Ich bin der Christus, ein König. Diese Anschuldigungen, so ihr Kalkül, würde diesem Römer keine andere Wahl lassen, als Jesus zu verurteilen. Doch Pilatus kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Dabei waren diese Anklagepunkte ja wahrlich keine Bagatellen. Sie fielen allesamt unter die Rubrik Crimen lasse majestatis. Verbrechen der Majestätsbeleidigung, Volksverhetzung, Verweigerung der Steuern, der Anspruch, ein König zu sein. Das waren keine Kleinigkeiten, sondern Kapitalverbrechen, bei denen die römischen Statthalter normalerweise nicht lange fackelten. Nur Pilatus macht nicht mit. Für ihn ist an diesem Anklagepunkt nichts dran, nur vorgeschoben. Die Ankläger Sie lassen nicht locker. Da bietet sich Pilatus einen Strohhalm an. Er stellt fest, dieser Jesus, der ist ja gar kein Judäer, sondern ein Galiläer, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Dann ist Herodes dafür zuständig. Dann soll der sich mit der Sache rumschlagen. Also schickt er ihn zu ihm weiter. Doch Herodes kommt zum selben Ergebnis. Unschuldig. Kurz darauf steht Jesus wieder vor Pilatus. Warum schildert das uns Lukas in seinem Evangelium so ausführlich? Warum überliefert er uns das so pingelig und so genau? Zunächst einmal, die Wahrheit muss ans Licht. Was die Ankläger gegen Jesus vorbringen, ist schlichtweg eine Lüge. Jesus rief nicht zum Aufruhr, zum Aufstand gegen die Römer auf, obwohl er immer wieder mit diesen Erwartungen konfrontiert wurde. Die Königsherrschaft Gottes, die er brachte, das Reich Gottes, das war nicht von dieser Welt. Und dass dem römischen Kaiser die Steuern gehörten, für Jesus stand das außer Frage, das war klar. Nein, Jesus war kein Volksverhetzer und auch kein politischer Aufwiegler. Aber Lukas hat noch einen zweiten Punkt im Hintergrund. Lukas schreibt zu sein Evangelium zu einer Zeit. Er schreibt es zunächst einmal, um Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen, um sie mit seinem Bericht für Jesus zu gewinnen. Und er schreibt es dann zu einer Zeit, in der den Christen immer wieder das vorgeworfen wurde. Ihr gehört doch zu einem Volksverwegler, wurde euer Jesus nicht genau deshalb gekreuzigt? Wie kann man einen Staatsfeind als Gott verehren, einen Verbrecher? Wie kann man ihn anbeten? Der Apfel, der fällt doch nicht weit vom Stamm. Ihr seid doch genau solche, wie schon euer Gott war, ein Aufrührer, ein Verbrecher. Vorwürfe, die die Gemeinde Jesu durch all die Jahrhunderte begleiteten, bis heute begleiten. Und darum stellt Lukas die Dinge klar. Er hält dem entgegen, der römische Richter, der den Prozess führte, der fand bei Jesus keine Schuld. Genauso wenig sein Landesherr, König Herodes. Jesus war unschuldig, er ist kein politischer Agiteur. Der Glaube an Jesus, er macht Menschen nicht zu Aufwieglern. Wird gegen sie vorgegangen, dann stehen andere Motive dahinter. Religiöse, ideologische, dann stehen Machtinteressen im Hintergrund. Und werden Christen schuldig, dann nicht aufgrund ihres Glaubens, sondern weil sie Menschen sind, die Fehler machen. Es gibt jetzt aber noch einen dritten Grund, warum Lukas die Unschuld von Jesus so ausdrücklich betont. Vergehen unter Menschen, auf menschlicher Ebene, Vergehen zwischen Menschen, die haben immer auch eine geistliche Dimension. Wer sich an Menschen schuldig macht, der macht sich auch an Gott schuldig. Hätte Pilatus darum bei Jesus eine Schuld festgestellt, könnte Jesus niemals der Retter sein. Menschen für Gott retten, das kann Jesus nur, weil er selbst vor Gott rein und gerecht dasteht, ohne Schuld. Die Bibel betont das immer wieder, zum Beispiel im Hebräerbrief. Jesus wurde genau wie wir auf die Probe gestellt, doch er blieb ohne Schuld, ohne Sünde. Jesus konnte seinen Auftrag nur deshalb erfüllen, weil Pilatus es festhalten kann: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Pilatus erhält dreimal die Unschuld von Jesus fest, so ehrlich. So mutig ist er auch in dieser Situation. Aber weiter reicht sein Mut nicht. Als die Ankläger hart bleiben, ihm persönlich drohen, ihn persönlich angehen, lässt du ihn frei, dann bist du kein Freund des Kaisers. Da wird Pilatus feige. Plötzlich mutiert er zum Feigenrichter. Nochmals versucht er, sich aus der Affäre zu ziehen. Ich lasse ihn auspeitschen, bietet er den Anklägern an. Dann gebe ich ihn frei. Eine Amnestieregelung, die zum Passafest die Freilassung eines jüdischen Gefangenen vorsah, soll ihm helfen. Vielleicht ist das die Lösung. Vor die Wahl gestellt, ob sie diesen harmlosen Spinner frei bekommen wollen oder dann diesen Verbrecher Barabbas. Da würden sie sich doch sicher für Jesus entscheiden. Doch der Plan, er misslingt erneut. Die jüdischen Verantwortlichen, sie wollen Barabbas den Mörder, einen, der sich tatsächlich der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht hatte. Und so gibt sich Pilatus geschlagen. Er überlässt ihnen Jesus, um ihn zu kreuzigen. Doch es ist nicht nur die Feigheit dieses römischen Richters, die Jesus ans Kreuz bringt und Barabbas die Freiheit beschert. Diese überraschenden Urteile werden auch nicht allein durch den Hass und die Ablehnung der römischen Ratsmitglieder und Priester ausgelöst. Als Pilatus wenige Wochen später in seiner Pfingstpredigt auf diesen Moment zu sprechen kommt, diesen Moment vor Pilatus, da sagt er, es war Gottes Ratschluss und Gottes Vorhersehung, Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war und durch die Römer gekreuzigt wurde. Was sich da im Prätorium des römischen Statthalters abspielt, entspricht dem Willen Gottes. Es ist zutiefst ein geistliches Geschehen. Ohne es zu wissen, offenbart Pilatus in seinem Urteilsspruch das Geheimnis des Leidens und Sterbens von Jesus. In diesem sonderbaren Gerichtsurteil, da enthüllt Gott den Sinn und die Bedeutung seines Sohnes, des Todes seines Sohnes. Denn da werden die Plätze getauscht. Der Unschuldige, er tauscht mit dem Schuldigen. Der Unschuldige, er wechselt mit dem Schuldigen. Seit frühesten Zeiten haben Christen das Bild vom süßen Tausch und vom fröhlichen Wechsel gebraucht, um aufzuzeigen, warum Jesus der Retter ist. Bereits im 2. Jahrhundert, da schreibt ein Christ namens Diognet: Durch wen konnten wir Frevler und Gottlose, gerechtfertigt werden als allein durch den Sohn Gottes? O, welch süßer Tausch! Damit die Frevelhaftigkeit vieler in einem einzigen Gerechten zum Verschwinden komme, die Gerechtigkeit aber eines einzigen viele Frevlers rechtfertige. Und dieser Diognet greift damit auf ein Bild aus dem Neuen Testament zurück. Im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Von diesem Tausch, da singen wir Jahr für Jahr an Weihnachten: Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seines Vaters Reich die klare Gottheit dran. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen? So dichtet es Niklaus Herrmann in seinem Weihnachtslied: Lob Gott, ihr Christen, alle gleich. Und in dem Lied, das wir gerade miteinander gesungen und gesprochen haben, in unserem Passionslied, da geht es weiter. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt. Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. Jesu ganzes Leben, es zielt von Anfang an auf diesen Wechsel. Erlösung nicht durch menschliches Tun, Errettung nicht durch mein und ihr Mitwirken, sondern von Anfang an und immer durch Gnade. Jesus wechselt mit uns wunderlich. Er wechselt mit uns wunderlich. Dieser Wechsel ist ein großes Wunder. Es ereignet sich gegen alle Vernunft und Gerechtigkeit. Der Tausch, den Jesus mit uns eingeht, kommt überraschend und er bleibt überraschend. Er ist nicht zu erwarten. Darauf hat keiner von uns ein Anrecht. Und dass es ein fröhlicher Wechsel ist, ein süßer Tausch, das ist nicht von vornherein klar. Denn dieser Tausch, er ereignet sich vor dem Gericht Gottes. Gott hält Gericht. Er fordert Rechenschaft von uns über unser Leben. Und jeder, ich, sie, wir müssen dafür gerade stehen, wie wir es mit Gott gehalten haben. Jeder von uns, ein wunderbares Geschöpf Gottes, von Gott wunderbar geschaffen und ins Leben gerufen, in Liebe von Gott angesprochen. Ich bin der Herr, dein Gott, ich sorge für dich. Von mir bekommst du, was du zum Leben brauchst. Lass mich dein Gott sein. Lass mich alleine dein Gott sein. Such dir keinen anderen Gott. Doch was machen wir? Wir suchen andere Mächte, Gestalten und Wahrheiten. Suchen, erschaffen uns andere Götter, die uns glücklich machen sollen, die uns geben sollen, was wir zum Leben brauchen. Und so stehen wir vor Gott. Und eigentlich ist es mit uns aus und vorbei. Das Urteil, das über uns gesprochen werden wird, ist schon öffentlich. Paulus veröffentlicht es in seinem Römerbrief Kapitel 3. Keiner ist gerecht. Keiner fragt wirklich nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen. Allesamt verdorben. Die Strafe, sie ist klar. Doch da ereignet sich vor dem Richterstuhl Gottes dieser unerwartete Tausch. So wie die jüdischen Ankläger Pilatus dazwischenrufen, gib uns Barnabas los und kreuzige ihn. So ruft Jesus Christus vor dem himmlischen Richterstuhl dazwischen, Vater, gib diesen frei. Er hat mit mir getauscht. Er hat mir vertraut. Meine Reinheit und mein Leben, sie gehören ihm. So ruft Jesus im jüngsten Gericht für jeden dazwischen, der ihm vertraut, mit ihm lebt. Und wenn uns Menschen Jesu Reinheit, seine Gerechtigkeit gehören, dann fallen unsere Sünden nicht mehr ins Gewicht, so schwer und so gravierend sie auch sein mögen. Ja, wir Menschen, wir sind schuldig. Auch wir Christen, wir bleiben Sünder, versagen fortlaufend. Die Folgen, sie sind verheerend. Doch Christus ist der Reine und der Gerechte. Jesus Christus ist, um es mit den Worten Martin Luthers zu sagen, Jesus Christus ist ja Gott und Mensch, der noch nie gesündigt hat. Und seine Rechenschaft ist unüberwindlich, ewig und allmächtig. Wenn nun Christus die Sünden des gläubigen Menschen durch den Glauben sich selbst zu eigen macht, wenn er mit uns tauscht, er gerade so tut, als hätte er sie getan, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. So werden wir um des Glaubens willen, um dieses Tausches willen, von allen unseren Sünden los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit von Christus begabt. Dann ist nicht mehr möglich, dass unsere Sünden uns verdammen, denn sie liegen nun auf Christus, sind von ihm verschlungen. So greift dieses Bild vom fröhlichen Wechsel, so greift dieses Bild, so fasst dieses Bild das Zentrum unseres Glaubens in Worte. Es erinnert uns daran, Nein, wir sind ganz und gar nicht gerecht. Wir sind Sünder und diese Tatsache wird uns bis zu unserem letzten Atemzug begleiten. Doch Glaube und du bist frei. Durch den Glauben, da tauscht Jesus mit dir. Im Glauben gehört dir seine Reinheit, ja Gerechtigkeit. Du sollst leben, du darfst leben. Leben in Gemeinschaft mit Christus. Dankbar, fröhlich, zu seiner Ehre. Das ist das Ziel des fröhlichen Wechsels. Ein Leben mit unserem Herrn. Jesus tauscht mit uns nicht nur, damit wir nicht verloren gehen. Er tauscht mit uns auch, damit wir ihm zur Ehre leben, zur Ehre des Vaters leben können. Da, wo wir diesen Tausch im Glauben für uns gelten lassen, da entfaltet er seine Kraft schon heute in unserem Leben. Und dann verwirklicht sich das, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott dazu bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auch unser Leben mit Jesus Christus und für Jesus Christus, es hat seinen Grund in diesem fröhlichen Wechsel. Es kommt nicht aus uns heraus, sondern aus Jesus Christus. Jesu Reinheit, sie färbt auf uns ab. Seine Gerechtigkeit drückt unserer Ungerechtigkeit ihren Stempel auf. Seine Liebe hilft unserer Lieblosigkeit auf die Sprünge. Seine Freude, sie überwindet unseren Missmut. All das nimmt seinen Anfang an Karfreitag und Ostern. Durch das Gesetz des glücklichen Tausches nimmt Jesus unseren Tod an. Wir aber erlangen sein Auferstehungsleben. So fasst es ein anderer alter Text zusammen. Zu diesem Auferstehungsleben lädt Jesus sie ein. Lassen Sie sich durch den Glauben in diesen fröhlichen Wechsel mit hineinnehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.